Ja, wenn ich dem Leben mit so einer Grundneugierde begegnen kann, mit so einer Offenheit für das, was es mir am jeweiligen Punkt in meinem Leben gern zeigen möchte, dann fällt es mir ja auch viel leichter, loszulassen, was ich glaube, wie das Leben sein muss, damit ich glücklich und erfüllt und zufrieden bin. Sondern dann kann ich mir von sowas wie einer höheren Intelligenz zeigen lassen, wo ich an diesem Punkt in meinem Leben hingehöre und mich von diesem Ruf leiten lassen.
Zeit zum Reden. Woman Balance, der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Wann ist ein Mann ein Mann? Wie können Männer eine bewusste, authentische Männlichkeit entwickeln und welche Rolle spielen Frauen dabei? Mein Name ist Christine Pelzer-Scheroger, ich bin die Chefredakteurin von Woman Balance und spreche jetzt mit Männer- und Transformationscoach Jakob Horvath über ein neues Männerbild, Breathwork und Spiritualität im Alltag. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit, oh, Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Herbert Grönemeyer, 1984. Wann ist ein Mann ein Mann? Hat er damals gefragt und seitdem hat sich die Welt weitergedreht. So schnell, dass viele Männer offensichtlich ihren Platz in ihr nicht mehr finden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer Podcast-Episode, die für mich schon jetzt ein absolutes Highlight ist. Und das liegt an meinem wunderbaren Gast. Ganz herzlich willkommen, lieber Jakob Horvath.
Hallo.
Hallo Jakob. Du bist Männer- und Transformationscoach, Meditationslehrer, Autor, Kolumnist, Speaker, Digital Nomad, Breathwork-Experte, Podcast-Host und ehemaliger ORF-Journalist. Jakob, habe ich was vergessen?
Wow, wenn du das so vorliest, klingt das ganz schön viel.
Sag selbst, fehlt was?
Nein, ich glaube, du hast das ziemlich gut zusammengefasst.
Ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen.
Oh.
Du bist nämlich der erste Gast, der zum zweiten Mal hier zu Gast in unserem Podcast ist. Und du warst damals mein erster Podcast-Gast überhaupt. Hm. Weißt du noch, wann das war?
Das war Ende 2020.
Genau, vor fast 5 Jahren. Und weißt du auch noch, worüber wir gesprochen haben damals?
Wir haben über das Thema Vergebung gesprochen.
Richtig. Ja,
und das weiß ich jetzt ehrlicherweise auch deshalb, weil wir gerade vorher noch einmal drüber gesprochen haben.
Wir haben uns ein bisschen aufgewärmt.
Genau. Ich habe nämlich wirklich überlegt, wo haben wir über so viel gesprochen? Genau, Vergebung war das Zentrale.
Genau, und Anlass war, du hast ja damals auch einen Artikel für unser Magazin verfasst zu diesem Thema. Das hieß damals noch nicht Woman Balance, sondern Lust aufs Leben. Es war mitten in der Corona-Epidemie und ich würde jetzt mal sagen, in diesen 5 Jahren ist sehr viel passiert. Wir haben uns, glaube ich, beide ganz schön weiterentwickelt. Auch der Podcast hat sich weiterentwickelt. Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen, waren einander aber immer irgendwie verbunden über die ganzen Jahre. Wobei kennengelernt haben wir uns sogar schon davor. Weißt du das noch?
Ja,
das haben wir nicht abgesprochen.
Zum allerersten Mal interviewt hast bei meiner Buchveröffentlichung.
Genau. Ja. Du hast ja damals dein Buch eben weltnah veröffentlicht. Ja. Weißt du noch, wann das war? 2018, 19 so?
Das war am 26. März 2019. Das weiß ich noch ganz genau. Das war einen Tag nach meinem Geburtstag. Ich habe mir sozusagen mein eigenes Buch zum Geburtstag geschenkt. Ja.
Das Datum hat sich eingebrannt bei dir. Genau. Ja. Und du hast dir dann damals, glaube ich, ich weiß jetzt nicht davor oder danach, deinen angestellten Job als Zeit im Bild-Redakteur beim ORF gekündigt.
Mhm. Und Report eigentlich in erster Linie und dann am Schluss war es die ORF-1-Information, genau.
Genau, und bist eben dann auf diese 14-monatige Weltreise gegangen, die dich wirklich, kann man sagen, tiefgreifend verändert hat. Ja, und seitdem ist bei dir also unglaublich viel passiert. Und du warst ja jetzt erst im Sommer oder bist jetzt im Sommer erneut von einer mehrmonatigen Reise in deinem mobilen Zuhause zurückgekehrt, in deinem Van. Mhm. Jetzt würde ich mal sagen, gib uns doch einmal ein kurzes Update. Mit welchem Jakob Horvath haben wir es da gerade zu tun?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ja, zuerst mag ich einmal dir wirklich danken für die Einladung, auch für die wertschätzenden Worte. Ich freue mich sehr, hier zu sein und schätze auch sehr unseren Kontakt und die Verbindung, die seit unserem ersten Interview entstanden ist damals. Mit welchem Jakob haben wir es da zu tun? Du, ganz ehrlich, momentan, ich fühle mich gerade sehr wohl, fühle mich sehr bei mir, fühle mich sehr in mir stabil. Das war in den letzten Jahren nicht immer so. Die letzten Monate, ich bin jetzt seit Jänner 4 Monate unterwegs gewesen in einem selbst ausgebauten Van, hat mir damit jetzt eigentlich ein zweites Mal diesen Traum verwirklicht, nachdem der erste geplatzt ist, weil ich habe den 8 Monate lang ausgebaut mit meiner damaligen Partnerin und der wurde dann kurz darauf in Rom gestohlen. Ich war gerade einmal 2 Wochen damit unterwegs und weg war der Traum.
Ich kann mich da noch so gut daran erinnern, weil du warst ja damals auch und über mehrere Jahre Kolumnist bei Lust aufs Leben und dann auch bei Woman Balance und ich glaube, du hast ja alle deine Festplatten, alles, du hast eigentlich nichts mehr gehabt.
Es war alles weg. Nichts mehr, es war damals das Gefühl, es ist alles weg. Es war dann doch immer noch so viel da, vor allen Dingen an Rückhalt, an Support von Familie und von Freunden. Und wenn man glaubt, es ist alles weg, dann spürt man erst, was eigentlich immer noch da ist.
Oh, ja.
Alles das ist damals passiert, war ein langer Prozess auch für mich, das zu verarbeiten. Es war wirklich eine traumatische Erfahrung auch, weil der Plan war ja wirklich in diesem Bus zu leben, zu arbeiten. Wir wollten verschiedene Communities besuchen in Europa. Da war eine große Vision auch verbunden damit. Und dieser minimalistische Lebensstil und trotzdem ist irgendwie alles da, was man braucht. Und dann war das plötzlich weg und ich habe echt nicht mehr gewusst, wohin mit mir jetzt. Und dann, ja.
Aber den Traum hast du nicht aufgegeben.
Der kam zurück.
Genau. Du hast wieder einen Van quasi gebaut und mit dem bist du eben jetzt zurückgekehrt. Ich stelle mir das ja wahnsinnig schön vor. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele davon träumen, von einem unabhängigen Zuhause, das Gefühl, überall arbeiten zu können. Hast du das Gefühl, dieser Van, dieser Bus ist jetzt dein Zuhause? Bist du da irgendwie angekommen?
Es fühlt sich für mich sehr wohlig an, gemütlich, sicher. Ich habe da alles eingebaut, was mir irgendwie wichtig ist. Ein schöner Arbeitsplatz, an dem ich auch längere Zeit arbeiten kann, wo ich meine Coaching-Sessions machen kann.
Ja, also wer sich das anschauen möchte, kann ich nur empfehlen. Ja. Nach deinem Instagram-Account, genau. Ja, wo findet man dich da?
Jakob.Horvath.
Genau, also man wird wirklich am liebsten einsteigen und mitfahren, sage ich ganz ehrlich.
Ich habe da ganz viel Liebe investiert und viel Zeit und Muße. Und es ist alles da, was ich brauche. Und für mich ist es wirklich so auch ein bisschen ein Lebensexperiment, zu schauen, was brauche ich eigentlich wirklich? Was ist mir wirklich wichtig? Und materiell gesehen zu reduzieren und dadurch Freiräume zu schaffen. Freiräume für innere Arbeit, Freiräume aber auch für die berufliche Entfaltung. Mein Coaching-Unternehmen, das ich über die vergangenen Jahre aufgebaut habe, mit einem Nomaden-Lebensstil und relativ geringen Fixkosten im Vergleich zu, wie es bei mir zum Beispiel früher war. Dadurch sind Freiräume entstanden und der Druck ist weniger geworden. Also der Druck, den viele Selbstständige empfinden, gerade am Anfang, du musst ja jetzt alle deine Rechnungen zahlen und so weiter. Und da habe ich halt versucht, einmal an diesen Schrauben zu drehen, um das mit einer gewissen, mit mehr Spielräumen gestalten zu können. Und auf deine Frage, ob ich angekommen bin, das ist spannend. Ich hab mich viel damit beschäftigt, mit dieser Frage. Ja, was ist Ankommen eigentlich? Und sollte ich denn nicht mit 39 schon langsam mal irgendwo angekommen sein? Jetzt auch örtlich gesehen und auch eher im klassischen Sinne eine Familie haben, Kinder haben, ein Haus haben und so weiter.
Mhm.
Und für mich hat sich das relativiert, auch durch diesen Lebensstil der vergangenen Jahre und jetzt insbesondere durch den Van, weil für mich Ankommen mehr zu einer inneren Haltung geworden ist eigentlich, zu einer Lebensphilosophie auch irgendwo, dass ich, und das ist so ein bisschen mein Thema auch gewesen, immer wieder, ich wollte immer woanders sein. Egal wo ich war, relativ schnell wollte ich schon wieder weiter.
Das klingt, wie wenn es vor dir davongelaufen wärst.
Ja, bisher. Ja, das ist sicherlich ein
Problem. Aber dein Van steht ja jetzt beim Grundstück quasi deiner Mama, oder? Da da wohnst du jetzt quasi. Und du hast eh gerade gesagt, ja, jetzt bist du 39 und jetzt komme ich auf das Männerthema nämlich auch. Mhm. Was macht das mit deiner Männlichkeit, so quasi mit 39 wohnst du es nicht bei der Mama, weil du hast einen Van, aber zumindest am Grundstück der Mama zu wohnen?
Ja, das ist so eine spannende Frage, danke dafür. Gell? Und ich merke zum einen...
Ich habe es mir fast nicht stellen getraut.
Ja, nein, ich find's super. Ja. Ich würde gerne da in zwei Teilen antworten. Der erste Teil, der spürt, er würde da gerne sich jetzt ein bisschen rechtfertigen. So, der geht in so eine, ja, aber ich wohne ja nicht da, ich besuche ja nur. Und hey, ich habe den Van immerhin selbst ausgebaut. Und na, dann kommen
lauter Grüße. Eigentlich das Männliche, oder?
Genau.
Weil einen Van selber ausbauen, das ist ja dieses Handwerkliche.
Genau.
Ja, genau. Fast archaisch.
Ja, genau. Alles das. Und dann könnte ich natürlich jetzt noch sagen, ja, also meine Schwester und ihre Nichte leben auch gerade dort. Es ist gerade total schön, diesen Familienverbund auch zu spüren, für meine Nichte da zu sein. Die ist jetzt 4,5, ist jetzt gerade in keiner leichten Familiensituation, weil Mutter und Vater getrennt sind. Da kann ich in meine Onkelrolle hineinwachsen und da auch ein Stück weit Verantwortung übernehmen, was für mich sehr viel mit männlicher Präsenz, mit Männlichkeit zu tun hat. Aber gleichzeitig merke ich, das ist nicht der Kern deiner Frage, glaube ich. Ich glaube, das berührt nicht die Essenz. Und der zweite Teil meiner Antwort wäre jetzt, was ist Männlichkeit?
Mhm.
Und wie definieren wir das jetzt eigentlich? Weil wenn
Gute
ich
Frage.
Den
du
klassischen
stellst selbst die besten Fragen, Jakob.
Ich habe mir die Frage oft gestellt in den letzten Jahren. Was ist Männlichkeit? Was bedeutet es vor allen Dingen für mich? Ja. Und dafür ist es, glaube ich, notwendig, ein Stück weit zu sehen, was es nicht ist, was uns beigebracht wurde darüber, was landläufig darunter verstanden wird. Und wenn man jetzt nach den klassischen Maßstäben geht, dann hat man mit 39 als gestandener Mann, da hat man Karriere gemacht, man hat ein Vermögen aufgebaut, man hat ein Haus, man hat wahrscheinlich auch einen ziemlich großen Kredit und dementsprechende Verbindlichkeiten, man hat Familie, man hat Kinder. Ja, man hat geleistet, oder?
Man kann da hackern drunter.
Ja, genau. Mhm. Ja. So, und für mich hat mein Lebensstil der vergangenen Jahre mir auch ermöglicht, da dahinter zu blicken und ein Stück weit eine Distanz zu schaffen und zu schauen, aber was ist es eigentlich wirklich? Weil Männlichkeit hat für mich sehr viel mit Seinsqualitäten zu tun, sehr viel mehr als damit, was ich habe oder was ich tue. Da geht es sehr viel mehr um die Frage, wie ich es tue, als um, ich tue das und das und da bin ich Geschäftsführer oder ich bin CEO oder ich habe dort und dort Karriere gemacht oder ich habe es zu sportlichen Bestleistungen oder ne, was so die klassischen Faktoren sind, worüber sich viele Männer definieren. Und ich kenne es auch von mir selbst, auch ich habe mich früher sehr stark darüber definiert, Karriere beim ORF gemacht, meine tolle Wohnung in Wien, tolle Partys gefeiert, alles das. Und jetzt komme ich immer mehr an einen Punkt, wo ich merke, aber Männlichkeit ist so viel mehr, dass eigentlich in dieser Betrachtung sehr wenig Spielraum nur bekommt.
Also dein Männerbild hat sich eigentlich grundlegend geändert.
Mhm.
Und du hast das Sein angesprochen, das für dich wichtiger geworden ist als das Haben. Ich würde mal meinen, das betrifft jetzt nicht nur Männer, das können auch Frauen erleben.
Selbstverständlich. Ja.
Genau, und deswegen würde ich da gerne nochmal nachbohren. Was ist jetzt wirklich Männlichkeit für dich?
Die Frage, was es für mich ist, kann ich beantworten.
Mhm.
Was es allgemein ist, was es für andere bedeutet und wer man als Mann zu sein hat, kann ich nicht beantworten.
Das
darf jeder für sich selber herausfinden.
Aber das sind ja wahrscheinlich vor allem gesellschaftliche Schablonen, Etiketten, natürlich auch kulturell unterschiedlich. Aber was ist es denn für dich?
Für mich hat es sehr viel damit zu tun, es gibt jetzt unterschiedliche Betrachtungsweisen, Herangehensweisen. Ich versuche es simpel zu halten. Was als erstes bei mir kommt, sind Qualitäten, Eigenschaften. Da geht es um Präsenz.
Mhm.
Es geht um Erdung. Es geht darum, in mir ruhen zu können, wenn draußen der Sturm tobt. Es geht darum, mich selbst halten zu können. Es geht um emotionale Kapazität. Es geht um Fähigkeiten auch, die Fähigkeit, mein Nervensystem zu regulieren. Emotionale Souveränität und Intelligenz zum Beispiel. Also ein Feingespür zu haben für die Nuancen meiner inneren Wirklichkeit. Verkörperung. Also nicht nur das Konzept von wer bin ich als Mann oder wer glaube ich zu sein, sondern die Verkörperung dieser Realität, die Erfahrung in meinem Körper. Ich spüre, das bin ich. Und dafür braucht's gerade in unserer sehr patriarchal geprägten Welt, wo wir sehr viel, auch wir Männer eigentlich, viele Männer, die ich kenne, persönlich drunter leiden, nicht nur Frauen natürlich, unter diesen Konzepten, diesen Vorstellungen, diesem Erwartungsdruck. Und um dahinter zu blicken, muss man sich mit sich selber beschäftigen. Mhm. Da geht es um Stille, da geht es darum, hinzuschauen, wenn es weh tut, meinen eigenen Schatten und Dämonen zu begegnen. Und das ist unangenehm und es erfordert Mut, es erfordert Disziplin, es erfordert sehr, sehr vieles. Und das ist halt diese Arbeit, von der wir hier auch sprechen, diese Männerarbeit und diese Prägungen und alles das, was da über uns sozusagen oder auf uns lastet, an Dingen, die wir nicht sind, eine Schicht nach der anderen langsam abzutragen, um dahinter zu blicken. Aber welcher wundervolle Mann will da denn eigentlich zum Vorschein kommen? Ja?
Also was mir jetzt aufgefallen ist, man hört keine Eigenschaftswörter wie mutig, stark, potent, die wir so allgemein eigentlich mit Männern assoziieren. Hast du jetzt bewusst vermieden, nehme ich an, weil das eher die gesellschaftlichen...
Naja, also Mut gehört für mich definitiv dazu. Ja. Mut ist sicherlich eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn man sich auf diesen Weg macht. Potenz, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, also wenn man davon da jetzt einer Anbindung an sein Geschlecht spricht.
Nein, das habe ich gar nicht gemeint, eher im Sinn von mächtig.
Mächtig, ja.
Also potent im Sinn von... ja, Macht, Einfluss, Stärke wahrscheinlich.
Powerful.
Powerful, genau, ja.
Auch da wiederum die Frage, wie definieren wir das, oder?
Ja.
Powerful, ist es einer, der Macht ausübt, über andere kontrolliert und unterdrückt, der ganz oft aus meiner Sicht, nach meiner Definition eines starken Mannes überhaupt nicht stark ist, sondern eigentlich seine Macht so benutzt, um innere Schwächen auszugleichen.
Da haben wir ja ganz viele oft. Beispiele dafür.
Genau, ja.
Das heißt, der vermeintlich starke Mann oder hinter vermeintlich starken Männern steht meist ein sehr schwacher. Würdest du das so sagen?
Das würde ich so sagen. Und zwar auf unbewusste Weise, ohne jetzt mit dem Finger zu zeigen. Mhm. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Produkt unserer Welt, unserer Gesellschaften, unserer Kultur.
Aber sprechen wir es an. Bei Donald Trump ist es, glaube ich, so offensichtlich, dass man das gar nicht mehr, dass man gar nicht mehr wegschauen kann,
bei
oder?
Bei manchen Leuten ist es offensichtlich
als, als bei anderen. Aber, ja. Du hast mir jetzt laufend so viele Stichworte in deinen klugen Sätzen gegeben, dass ich gar nicht weiß, wo ich nachhaken soll. Zuerst. Aber du hast von Schattenarbeit gesprochen. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was Frauen betrifft. Ja. Vielleicht sollte man generell diese Polarität männlich-weiblich, vielleicht kommen wir da dem dann noch ein kleines Stück näher. Mhm. Weil was ist denn dann weiblich für dich oder wofür steht denn für dich die Frau? Ist das also im Vergleich zum Mann jetzt?
Wenn wir von Energiequalitäten sprechen zum Beispiel oder von tatsächlich den unterschiedlichen Körpern, den Geschlechtern.
Na, das wissen wir. Ich glaube eher von den Energiequalitäten.
Ja. Naja, ich glaube, es ist mittlerweile weit bekannt, dass es Energiequalitäten gibt in sowohl männlichen als auch in weiblichen Körpern, die weiblich und männlich sind. Und ein erfülltes, glückliches Leben hat immer eine Balance. Mhm. Ja, das ist...
Meistens. Sprechen wir da von Yin Yang, von Polen?
Genau. Ja. Es wird unterschiedlich, also ja, ob das Mond und Sonne ist oder Yin und Yang oder die passive oder die aktive Qualität, Seinsqualität. Ja. Das eine ist nicht besser als das andere. Die sind beide absolut gleichwertig und gleich wichtig. Und wenn wir es zum Beispiel jetzt nochmal auf die Weltbühne heben, die Welt ist ja auch aus diesem Grunde so aus dem Gleichgewicht, weil die Dominanz des Maskulinen, des Männlichen, und da sprechen wir jetzt von Zielorientiertheit, Geradlinigkeit, eine Kontrolle, die ausgeübt wird. Also alles das wären zum Beispiel jetzt maskuline Energiequalitäten, die natürlich auch in Frauen sind und dann zudem im Unterschied wären klassische weibliche Energiequalitäten, Intuition, Kreativität, Spontanität, der Flow. Also wenn das Männliche geradlinig ist und auf ein Ziel zusteuert, oft mit Scheuklappen, dann ist das Weibliche so der Fluss an Energie. Der Flow. Wenn das Männliche der Raum ist, dann ist das Weibliche die Energie, die sich in diesem Raum bewegen kann. Und es braucht beides.
Ja, das ist schön. Das ist irrsinnig schön ausgedrückt. Und wir haben ja auch beides in uns. Also Frauen haben die männlichen Qualitäten, Männer die weiblichen.
Ganz genau.
Ich würde jetzt gerne wissen, warum du Männercoach geworden bist, Jakob. Warum hast du dich entschieden, speziell mit Männern zu arbeiten? Was brauchen die?
Ja, also ich arbeite ja auch im Einzelsetting nach wie vor irrsinnig gern mit Frauen und habe aber gleichzeitig erkannt, dass die Wege oft unterschiedlich sind und das, was Männer brauchen im Vergleich zu den Frauen, noch einmal eine eigene Qualität hat. Wie schon vorher angesprochen, gell, es gibt so viele Prägungen. Es gibt wie diesen Rucksack, den wir alle mit uns herumtragen, an diesen Konditionierungen und Erwartungshaltungen und Rollenbildern. Und dieser Rucksack, der beschwert uns auf dem eigenen Weg, den wir dann oft nicht gehen können. Und ich glaube, es geht um nichts weniger im Leben, als dass wir unseren authentischen, ursprünglichen Wesenskern entfalten können und diesen Weg auch wirklich gehen können, so wie es uns entspricht, in aller Echtheit und in aller Wahrhaftigkeit. Und diesen Rucksack kenne ich auch von mir selber sehr gut. Und bei mir war es in einem Männerkreis vor 4 Jahren mittlerweile, ein bisschen mehr als 4 Jahren in Costa Rica, als ich ein Jahr in Costa Rica gelebt habe, wo ich zum ersten Mal gespürt habe, wie dieser Rucksack leichter geworden ist, nämlich nur durch das Sitzen mit anderen Männern in einem Männerkreis, weil ich mich plötzlich so zeigen konnte, wie ich bin, weil ich nicht mich verstellen musste, und das ist das, was bei vielen Männern so tief eingeprägt ist, dieser Wettbewerb, ich muss besser, stärker, schneller sein als der andere. Wenn ich mich zeige in meiner Schwäche, dann bin ich nicht mehr Mann genug. Also da schwingt so viel von dem mit. Gell?
Man braucht sich ja eigentlich nur diese klassischen Männerstammtische mal anschauen, auch worüber da geredet wird. Das ist eben der Job, vielleicht was man gerade alles leistet, wie du richtig sagst, aber kaum jemand redet da über Gefühle. Bei Frauen ist das anders. Und es gibt sicher Männer, die sich in dem gut fühlen. Also ich glaube, nicht alle leiden darunter, aber eben manche schon.
Ja.
Und dieser Rucksack, von dem du gesprochen hast, bildlich, den du dann abnimmst, da sind eben diese Erwartungen drinnen, wie ein Mann zu sein hat. Aber wie schaffst du es, dass man den abnehmen kann? Also weil die Erwartungen der Gesellschaft bestehen ja nach wie vor.
Ja, klar. Das ist die große Krux. Und die große Herausforderung unserer Zeit auch, für Männer wie für Frauen. Aber wie du richtig sagst, Frauen haben mehr in der Regel, gell? Und jetzt müssen wir immer aufpassen mit Pauschalisierungen, aber in der Regel haben Frauen mehr Zugang zu ihrem Körper, mehr Zugang zu ihren Emotionen, zu ihrer Intuition, zu einer inneren Intelligenz. Es gibt auch schon sehr viel mehr Frauenarbeit, Angebote für Frauen, als es für Männer gibt. Ja. Frauen haben uns da sehr, sehr viel voraus, wir können da sehr viel lernen. Bei Männern ist vor allen Dingen das Thema, viele von uns leben einfach so sehr im Außen. Ja, weil das ist, was wir halt auch genauso gelernt haben von unseren Eltern, unseren Großeltern. Und wir suchen überall nach Lösungen, nur nicht in uns selbst. Und oft ist es auch wirklich gar nicht zugänglich. Viele Männer, die zum ersten Mal mit mir arbeiten zum Beispiel, da arbeitet man zunächst einmal überhaupt, dieses Feingespür zu entwickeln, mit dem Körper uns zu verbinden. Und einmal wahrzunehmen, was da eigentlich ist, da hilft uns die Atmung, da hilft uns Körperwahrnehmung, Embodiment, Übungen und einiges mehr. Und das ist bei Männern schon gravierend anders. Der Zugang dazu, den Zugang überhaupt einmal zu finden zu der Innenwelt, um von dort heraus dann auch wirklich einmal den Rucksack nicht ganz abzulegen. Ich glaube, das ist ganz schwierig, sondern einmal zu schauen, was ist da überhaupt drin in dem Rucksack? Ja, brauche ich den noch oder brauche ich alles, was da drin ist, und gibt's vielleicht das eine oder andere, was ich da vielleicht einmal herausnehmen kann, mal zu schauen, wie ist es eigentlich ohne. Also es ist eher ein sich selbst begegnen, ein in Sanftheit, in Mitgefühl mich auch zu üben mit mir selbst und meinem eigenen Weg, um dann zu schauen, was will denn daraus heraus entstehen, wenn endlich einmal Raum entsteht.
Schön. So im gemeinen Sinn unterscheidet man ja immer, sagst, der eine ist der Macho, das andere ist der Softie, dazwischen gibt es eigentlich fast nichts. Bist du mit diesen Rollenklischees, kommt sie da auch in Berührung? Weil ein Mann, der vielleicht jetzt zu einem Männerretreat geht, sagt man, ja, da gehen ja nur Softies hin. So mit diesen abwertenden Begrifflichkeiten. Hast du damit Erfahrungen gemacht? Sprecht ihr da darüber? Ich bin wirklich neugierig, worüber auf so einem Männerretreat gesprochen wird. Das würde mich wirklich interessieren, ja. Wo es einmal eben nicht um Job geht oder um Autos vielleicht oder diese Klischee-Vorstellungen. Worüber reden Männer, ja, wenn sie quasi den Raum zur Verfügung haben, nicht beobachtet oder nicht beurteilt zu werden. Das ist es, glaube ich.
Ja. Also was einen Männerkreis oder vor allen Dingen einen Männerretreat, wo einfach noch einmal mehr Tiefe entstehen kann, einfach aufgrund der Dauer und der Intensität, was in der Regel, womit wir als erstes arbeiten, ist, dass einmal Vertrauen entstehen kann, dass alle Beteiligten das Gefühl haben, das ist ein Safe Space. Da kann ich mich so zeigen, wie ich bin, ohne bewertet und verurteilt zu werden. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und dann oft übernimmt eine ganz eigene Dynamik bei diesen Retreats, die im Vorfeld gar nicht wirklich planbar ist. Und plötzlich bricht es dann manches Mal auch wirklich heraus. Und Männer sagen, das habe ich noch nie jemandem erzählt, aber ich habe das Gefühl, hier kann ich es endlich aussprechen. Und alleine dadurch schon, dass das einmal Raum bekommt, kann schon ganz viel Heilung passieren. Transformation passieren. Was sind das für Themen? Quer durch die Bank.
Ja. Gib mal ein Beispiel.
Naja, zum Beispiel das klassische Thema Beziehung, die Sexualität, ja, ist ein Thema, über das wir sehr oft sprechen. Intimität. Männer, die zu unseren Retreats kommen zum Beispiel auch, denen ist es nicht egal, wie eine Frau sich in ihrer Präsenz fühlt. Die stellen sich diese tieferen Fragen. Die sehen die Themen, die sie in ihrem Leben sehen, die haben was mit ihnen zu tun. Mhm. Und sie sind bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt, auch anzusprechen, weil viele sind das natürlich noch nicht, gell? Und no judgment. Mhm. Jeder ist auf seinem Weg und die Dinge passieren zur richtigen Zeit. Davon bin ich überzeugt. Aber die sich dann einmal einfinden in einem solchen Kreis, die unterstützen einander dann auch sehr, alleine schon durchs Zuhören. Wir sprechen darüber, was für Potenziale in uns wohnen. Es gibt da auch ein klassisches Framework, zum Beispiel bei unserem Mannsein-Retreat, wo wir über die Archetypen, die vier männlichen Hauptarchetypen, die zurückgehen auf Carl Jung und dann weiterentwickelt wurden von Robert Moore, Krieger, König, Magier und Liebhaber. Das sind sowas wie psychische Grundqualitäten, Potenziale, die tief in uns verankert sind, archetypisch, also sprich jedem von uns innewohnend. Frauen auch, aber Männern noch ein Stück mehr. Und da geht's um die Frage, was zum Beispiel, wie kann der Liebhaber, den ich in mir trage, und das ist jetzt nicht nur der romantische oder sexuelle Liebhaber, sondern der Liebhaber, der das Leben liebt, der Freude empfindet, der mit seinen Gefühlen verbunden ist, der spontan ist, der einen Spieltrieb hat, Leidenschaft hat, sinnlich ist, so, ja. Wie lebe ich denn das gerade? Also viel ist Reflexion auch. Wie lebe ich das gerade in meiner Beziehung?
Kann ich es überhaupt leben? Vielleicht hätte ich den Wunsch, das zu leben,
ja,
ne?
Ja. Viele hören zum ersten Mal davon. Und spüren aber, es hat was mit ihnen zu tun, sie spüren, es ist wahr, sie spüren und deswegen, wir bleiben da nicht im Kopf, sondern wir gehen wirklich in den Körper, wir machen verschiedene Übungen und Rituale auch.
Boah, ich finde das so
helfen.
Spannend. Aber das heißt, wie viele Typen hast du da gesagt, oder unterscheidest du?
Die vier Haupt.
Und so quasi in jedem Mann ist ein Anteil besonders ausgeprägt, kann man das so sagen?
Naja, also wenn man das Framework, mit dem wir hier arbeiten, ist, kann man wie ein Dreieck verstehen. Also das Dreieck, die Vervollkommnung des Archetyps, der Krieger zum Beispiel, ist an der Spitze des Dreiecks und dann gibt's ein zu viel und ein zu wenig. Und das sind im Prinzip die Schattenanteile. Also das ist das, was oft im Unbewussten liegt. Beim Krieger wären das der Sadist ein zu viel und der Masochist ein zu wenig der Kriegerenergie zum Beispiel. Ja. Beim König wäre es der Tyrann und der Schwächling, die Schattenaspekte.
Aber es hat trotzdem jeder ein bisschen einen König und ein bisschen einen Krieger in sich, ist das
ja,
richtig?
Ja, genau. Ja. Und darum geht es zu
sehen. Beim Liebhaber, was sind da die Pole?
Beim Liebhaber ist es der, das zu viel wäre der Süchtige.
Zu der Playboy-Typ wahrscheinlich ein
ja,
bisschen auch
ja.
Oder der Sexsüchtige.
Der hedonistische ja. Süchtige. Und wie gesagt, da geht es wirklich nicht nur um Sex beim Liebhaber. Mhm. Aber da geht es einfach dieses Extreme.
Ja.
Auszukosten und uns Süchten zu verfallen, jeglicher Art. Und dann gibt's den Impotenten.
Und was wäre das zu wenige noch beim?
Der Impotente.
Ah, ja. Mhm.
Genau.
Und zwischen diesen beiden Polen ist
und,
man dann
und auch. Irgendwo hier dazwischen bewegt man sich. Und das ist auch nicht nichts Statisches, sondern es ist sehr themenabhängig, kontextabhängig, wo du im Leben gerade stehst, worüber wir hier sprechen zum Beispiel. Und zu schauen, für dich selber zu untersuchen, wo bin ich da gerade? Mhm. Und wo könnte ich vielleicht, wo würde mir ein bisschen mehr Kriegerenergie gut tun im Leben?
Also diese Einordnung, wo stehe ich gerade, tut ihnen irrsinnig guten Männern.
Ja, das ist Augenöffnen.
Das ist
für ganz viel. Das ist das ermöglicht vielen plötzlich ein ganz neues Spielfeld, wie sie ihr Leben und ihre Umstände in diesem Leben betrachten können.
Boah, hochspannend. Du hast mir mal erzählt, Jakob, dass auch auch oft Frauen ihre Männer zu dir schicken. Ja. Und ändern sich dann dadurch, oder warum tun sie das? Warum sagen die, du, ich glaube, dir wird ein Männerretreat gut tun? Erzähl mal da von den Erfahrungen.
Ja, ich kann wiedergeben, was ich gehört habe von den Frauen. Gell? Das heißt, müssen wir die Frauen jetzt direkt fragen. Aber was ich immer wieder als Feedback bekommen habe, und ich bin ja auch als Gastlehrer zum Beispiel bei einer Frauenausbildung dabei, war heuer schon zum zweiten Mal dabei und habe auch die große Ehre, mit Frauen im Kreis zu sitzen als einziger Mann und über solche Themen zu sprechen und dadurch halt auch Einblicke zu bekommen, worüber sprechen die Frauen eigentlich und was beschäftigt sie denn wirklich, was brauchen die Frauen von ihren Männern. Und was da ganz oft mitschwingt, ist, dass sich eigentlich ganz viele Frauen wünschen, einen Mann, der in seiner Kraft ist.
Ja.
Und zwar in einer wirklichen Kraft. Nicht in der Ego-Kraft, nicht in dem, wo wir vorher gesprochen haben, gell, in diesem ständig im Außen verhaftet, sondern tief mit sich verbunden ist. Warum würde eine Frau das wollen? Sag du es mir.
Ich glaube, einerseits schon auch ein bisschen vielleicht aus, und ich meine das jetzt bitte nicht im Sinne eines Rollenklischees, Frauen sind stark, aber ich glaube, so eine Schulter zum Anlehnen, auch dass das Schutzthema, das mag wahrscheinlich, erklärst du mir, das ist wahrscheinlich evolutionär bedingt, aber und sicher vielleicht auch dieses Verlassen können auf jemanden, ja. Und das kannst du ja nur bei jemandem, der in sich ruht. Ja? Genau.
Jemand, der weiß, wer er ist,
genau,
was er will, was er kann, der seine Stärken kennt, auch seine Schwächen, der mutig sich seinen eigenen Schatten stellt, seinen Ängsten begegnet, das ist der Krieger zum Beispiel, damit eine Frau mit einem Mann sicher sein, sich sicher fühlen kann.
Mhm.
Und das hat wiederum was mit diesen ursprünglichen Energiepotenzialen zu tun, von denen wir vorher gesprochen haben. Ja. Der Raum, das Männliche, hält und gibt Raum für das Weibliche. Und deswegen fühlen sich die meisten Frauen sehr wohl in einer männlichen Präsenz, wo sie das Gefühl haben, da kann ich mich entspannen.
Ah ja.
Da kann ich mich anlehnen, wie du jetzt gesagt hast. Da weiß ich, das ist ein Fels in der Brandung, der ist einfach da, der steht zu seinem Wort, der ist integer, der ist zuverlässig und alle diese Qualitäten.
Das heißt, Frauen profitieren eigentlich sehr, wenn Männer auf ein Männerretreat gehen und dann quasi diese Schattenarbeit machen.
Ja, selbstverständlich.
Genau, du sagst selbstverständlich. Ich finde, das ist nicht so. Ich finde, das ist eigentlich was ganz Tolles. Weil jetzt die Zeit schon so fortgeschritten ist, möchte ich aber nur noch ganz kurz einen Aspekt noch rausgreifen. Du hast ihn eh schon angesprochen, dieses Verletzlichkeit versus Stärke. Also wie Männer beides leben können. Weil wir haben jetzt gerade, natürlich wünscht sich Frau einen starken Mann, aber heißt das dann, dass der nicht verletzlich sein kann? Schließt sich das tatsächlich aus?
Ich würde das Versus streichen.
Ja.
Ja. Ich würde sogar ein Ist-Gleich dazwischen setzen, unter bestimmten Voraussetzungen. Verletzlichkeit kann etwas sehr, sehr Starkes, Kraftvolles sein. Verletzlichkeit hat was damit zu tun, mich mutig dem Unbekannten auszusetzen, das entsteht, wenn ich mich wirklich herzeige, so wie ich gerade bin.
Mhm.
Einem Menschen, der mir idealerweise am Herzen liegt, und da geht es jetzt nicht darum, gell, auf irgendwelchen Social Channels einfach hinaus zu posaunen, wie es mir jetzt gerade geht oder so. Ich glaube, da gibt es auch ein Oversharing, es gibt ein Vulnerability Hangover, das kennen wir auch. Ja,
ja, wie überall.
Also da, davon sprechen wir jetzt nicht, sondern ich rede wirklich von diesem, von einer ehrlichen Begegnung, zunächst einmal mit mir selbst und dann kann das eine sehr vertrauensfördernde Sache sein, in einer Beziehung zum Beispiel, wenn sich ein Mann wirklich verletzlich zeigen kann und aus dieser Verletzlichkeit heraus zum Beispiel seine Bedürfnisse äußert.
Ja, weil Verletzlichkeit keine Schwäche ist, sondern eigentlich eine Stärke.
Nein, es ist eine Stärke und es ist deshalb eine Stärke, weil es eine Auseinandersetzung, eine ehrliche Begegnung mit sich selbst braucht, damit ich mich überhaupt wirklich verletzlich zeigen kann. Und deswegen ist es was sehr, sehr Kraftvolles. Was ich dazu sagen möchte, und das ist aus meiner Sicht ja auch ganz wichtig, ist, dass Verletzlichkeit auch so ein bisschen ein Trendthema geworden ist. Gell? Der neue Mann, der ist verletzlich. Der zeigt sich jetzt sozusagen verletzlich, er zeigt seine Gefühle und so weiter. da gibt es auch ein zu viel. Da gibt es einen Sweet Spot, das will ich damit sagen. Es gibt auch ein zu viel deshalb, weil wenn ich als Mann, und das ist das Pendant, das ist ganz wichtig dazu, ich muss ja auch mit meinen Emotionen umgehen können. Ich muss lernen, mein Nervensystem zu regulieren, mich zu halten im Sturm meiner Gefühle zum Beispiel, weil sonst kann es einfach auch echt eine Taktik werden. Dann hänge ich sozusagen meine Verletzlichkeit, meinen Schmerz, mein was auch immer.
In der Opferrolle, meinst du
ja,
das?
Dann hänge ich das jetzt meiner Partnerin oder meinen Freunden oder wem auch immer. Ich hänge das jetzt einfach jemandem gebe damit die Verantwortung ab und sag so, hey, das ist jetzt, bitte hilf mir da. Ja, also ich bin ja so verletzlich. Genau darum geht's nicht. Ja, da geht's schon auch wirklich sehr stark darum, die Verantwortung zu behalten für das, wie ich damit umgehe und was ich damit mache. Weil sonst kann das auch einfach eine Manipulationstaktik sein zum Beispiel.
Ich finde das sehr spannend, dass es dann dieses richtige Maß eigentlich braucht. Genau. Und ich habe mir das jetzt gerade überlegt, wie das eigentlich bei Frauen ist, wo es ja eigentlich darum geht, Empowerment. Frauen sollen stark sein. Eigentlich, manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck wie, verzeih mir den Ausdruck, die besseren Männer. Aber vielleicht geht das manchmal auch schon in die falsche Richtung. Hast du dazu eine Meinung?
Ja, da habe ich eine klare Meinung dazu. Ich glaube, dass das Produkt unserer leistungsorientierten, profitorientierten Welt, in der wir immer noch leben, der Weiblichkeit schadet.
Ja.
Auf ganz vielen Ebenen. Dass Frauen, wenn sie etwas werden wollen, im klassischen Sinne, in einem Unternehmen, in die Führungsrolle zum Beispiel kommen, mehr Mann sein müssen als Frau, dass eigentlich ihre weiblichen Qualitäten, die wir mindestens genauso stark brauchen in einer unausgeglichenen Welt, die hinterangestellt werden müssen. Dafür ist kein Platz, weil männliche Qualitäten in der Regel als höher und stärker bewertet werden als weibliche Qualitäten. Das heißt, eine Frau muss sich ganz oft entscheiden, will ich der bessere Mann sein? Will ich mit Männern sozusagen auf dieser Ebene konkurrieren oder muss ich eigentlich? Ich glaube, die wenigsten wollen das wirklich. Mhm. Aber wenn nicht, dann steht ihnen ein ganz großer Weg eigentlich gar nicht offen. Da sehe ich ein ganz großes Thema, also ein strukturelles Thema, ja, sicherlich auch ein kulturelles Thema, eine Erbschaft der patriarchalen Vergangenheit, die immer noch sehr stark im Wirken ist. Und ich bin davon überzeugt, dass es nur miteinander gehen kann, dass eine starke Frau und ein starker Mann gemeinsam nach vorne gehen.
Das glaube ich auch.
Ich sehe nicht, dass wir den Mann schwächen, damit die Frau stark werden kann. Das funktioniert nicht, aber auch auf gar keinen Fall umgekehrt. Sondern ich glaube, ein Mann, der wirklich in seiner Kraft ist, der empowert eine Frau, der respektiert sie, der ehrt sie, der wertschätzt sie und der will sie auch unterstützen, supporten, schützen, Kraft seiner auch männlichen Energie, die er hat, damit eine Frau wandeln kann auf der Erde mit ihrem Flow, mit ihrer Liebe, mit ihrer Schönheit, mit all dem, was halt eine Frau wiederum ausmacht. Und so können wir uns gegenseitig supporten. Eine Frau kann einem Mann so wunderbar den Spiegel vorhalten, weil eine Frau spürt, was der Mann nicht spürt in der Regel.
Mama, Jakob, man merkt erstens mal, dass es wirklich ein Herzensthema von dir ist. Und du beschreibst etwas, was, glaube ich, viele Frauen und vielleicht auch eben schon immer mehr Männer intuitiv ein bisschen fühlen. Und vielleicht gerade deshalb auch oft auf verlorenen Posten sind, weil wir das so in unseren Köpfen haben, jetzt müssen Frauen aber auch, die müssen jetzt auch in die erste Reihe und müssen jetzt auch Ellbogen zeigen und sich nach vor kämpfen. Nein. Und ich fühle das eben auch, das ist so der falsche
Sackgasse.
Weg. Sackgasse. Definitiv Sackgasse. Während wenn wir wirklich auf unsere Qualitäten setzen, dann sind wir Frauen mehr bei uns. Ja. Und wirklich starke Männer fürchten keine starken Frauen, oder? Wie du richtig sagst.
Nein.
Die unterstützen sie.
Ja.
Deine Männerretreats, ich glaube im August von 5. bis 10. bist du ja wieder auf einem in...
Genau.
Ich habe mir das ein bisschen eingelesen. Also ja. Auf deiner Homepage sieht man, was da die Männer erwartet. Und find das sehr spannend mit Visions Night im Wald. Also da ist man, glaube ich, alleine, oder? Und Schwitzhütten gibt's ja. Erzähl uns da ganz kurz noch was davon und dann kommen wir zum zweiten großen Thema.
Ja, ja. Okay, weil also, was ist die Visions Night?
Genau, ich weiß, man könnte über jedes Thema wahrscheinlich stundenlang reden. Aber
die Visionsnacht, die du ansprichst, ist ein bisschen angelehnt an die Visionssuche, die in der Regel 3 Tage, 3 Nächte oder 4 Tage, 3 Nächte, je nach Tradition dauert. Ist ein altes indigenes Ritual, bei dem Männer im Übergang zum Erwachsenenalter, also hier Pubertierende, die im Übergang sind, alleine sich der Natur aussetzen und ihren eigenen Dunkelheiten, die dabei hochkommen, wenn man kein Handy hat, nichts zum Schreiben hat, wenn man einfach in der Natur ist, ohne Zelt, einfach nur.
Auch wenn es regnet?
Auch wenn es regnet, du hast ein Tarp, also so eine Plane, die du überspannst, du hast einen Schlafsack, eine Matte und Wasser.
Und von wann bis wann? Also wann geht man da los?
So bei wir machen es natürlich oder? In abgeschwächter Form, weil wir haben eine Nacht dafür, aber das ist auch schon ein großer Schritt für viele aus der Komfortzone, alleine in den Wald zu gehen. Wir machen das von Einbruch der Dämmerung, da gibt es noch ein Ritual, dann gehen wir in den Wald, es gibt so ein Portal, das wir da sozusagen öffnen und dann ist jeder auf sich allein gestellt die ganze Nacht und beim Morgengrauen treffen wir uns wieder draußen, da brennt dann schon das große Feuer der Schwitzhütte, riesengroßes Feuer, wo die Steine drinnen liegen, die werden über 4 Stunden lang erhitzt, das ist ein uraltes schamanisches Ritual, das bei uns nach der Lakota-Tradition durchgeführt wird.
Da hast du, glaube ich, auch einen eigenen Experten dabei, gell?
Ganz, das würde ich mir nie zutrauen, dass, also da braucht man eine fundierte, langjährige Ausbildung. Der Gregor, unser Schwitzhüttenmeister, der hat über 10 Jahre gelernt in der Lakota-Tradition und hält die Schwitzhütte mit sehr viel Feingespür, sehr viel Achtsamkeit. Und da
weil das so was Transformierendes ist, also weil es so ans Eingemachte geht.
Es geht wirklich ans Eingemachte. Ja. Es ist wirklich ein sehr, sehr kraftvolles, auch sehr, sehr intensives Ritual. Es findet über mehrere Stunden statt. Also es wird, man kann sich das so vorstellen, aus Weidenstäben oder aus Holzstäben, die man gut biegen kann, wie so eine Halbkugel am Boden aufgebaut. Es wird dann mit Decken abgedunkelt. Da ist es stockfinster. Du siehst die Hand vor Augen nicht, wenn dann alles zu und dicht ist. Man sitzt dann da drinnen. Nackt, 20 Männer, 22 Männer, und dann werden langsam die Steine reingetragen, die heißen Steine, und dann beginnen die verschiedenen Rituale, Gesänge. Im Endeffekt wird ein Portal aufgemacht, also so erklärt man das aus schamanischer Sicht. Die Schwitzhütte wird gesehen in dieser Tradition als der Bauch der Mutter Erde. Ja, diese dunkle Höhle, man sitzt da drinnen, man schwitzt, es wird ein Portal auch zum Himmel aufgemacht, wo die Energien hereinfließen und sich mit der Erde verbinden und du sitzt quasi genau da drinnen. Also da geht es nicht nur darum, dass es wahnsinnig heiß ist, weil es wird sehr, sehr heiß, das ist das eine. Nur
durch die Steine.
Ja. Die Steine und dann wird natürlich Wasser drauf geleert, so wie in der Sauna.
In der Sauna,
ja. Das ist aber auch schon die einzige Ähnlichkeit, die es gibt. Und dann, beginnt da drinnen, beginnen unterschiedliche Prozesse. Durch dieses Energiefeld, das da aufgemacht wird, gehen diese Prozesse sehr, sehr schnell. Viel, viel schneller als sonst, habe ich auch selber öfters schon erlebt. Das ist fast schon magisch. Es ist wirklich sehr schwer zu beschreiben auch. Und wenn es eine reine Männerschwitzhütte ist, wo wir natürlich dann die klassischen männlichen Themen auch mit einbringen, Ahnenarbeit, wir verbinden uns mit den Ahnen, wir verbinden uns mit der Mutter Erde, wir verbinden uns mit dem Vater Himmel, wir verbinden uns mit den Elementen und lassen uns dann führen mehrere Stunden durch diesen Prozess. Man kann natürlich auch nach jeder Runde rausgehen, wenn es zu viel ist. Die Freiheit hat jeder. Da geht es dann auch darum, Grenzen richtig einzuschätzen, eben nicht unter Männern performen zu wollen. Ich halte es länger aus als du, ich bin der bessere Mann. Darum geht es nämlich genau gar nicht, sondern wirklich auch zu spüren, hey, wenn ich länger drinnen bleibe, als mir gut tut, schade ich eigentlich dem Ganzen, weil das irritiert, wenn einer das nicht mehr aushält.
Ja, das ist vielleicht auch gefährlich, also für einen Kreislauf oder was auch immer. Ja.
Richtig. Also das ist wird von vielen als eine sehr transformative Erfahrung erlebt, ein Neugeborenwerden, das ist auch das, was es im rituellen und im traditionellen Kontext bedeutet. Und es ist was sehr Reinigendes. Was
und dem geht eben diese Vision Night, also das ist im Anschluss daran, dass...
Genau, die Schwitzhütte ist im Anschluss an die Visionsnacht. Es ist eine Nacht allein im Wald.
Und was natürlich machen die Männer die ganze Nacht alleine? Schlafen die eher oder gehen die herum? Oder?
Nein, du bist eingeladen, an deinem Platz zu bleiben, in Stille. Du kannst, also das ist eine Einladung, du kannst die Nacht durchwachen. Das schaffen die meisten nicht. Ich habe es auch noch nicht geschafft, ehrlicherweise.
Irgendwann
schläfst du einfach ein. Kannst dich natürlich bemühen und möglichst lang wach bleiben und dann hörst du die Geräusche der Nacht und du spürst, wie vielleicht die eine oder andere Angst hochkommt. So, puh, was war das jetzt? Ja? Mhm. Wenn du alleine im Wald bist, ohne Zelt, dann ist jede Maus, jeder Käfer klingt wie irgendwas viel zu groß.
So.
Genau, und diese Kombination ist wahnsinnig kraftvoll. Vor allem, und da geht es jetzt wirklich wieder um die Archetypen, da geht es um Embodiment, um Verkörperung dieser Energien des Kriegers, des Magiers, die zwei vor allem wirken da sehr stark, wenn es darum geht, sich seinen Ängsten zu stellen und dann auch in ein so transformatives Feld wie eine Schwitzhütte einzubringen.
Du hast mir auch erzählt, oder ich habe es auch auf deiner Homepage gesehen, Breathwork ist eben auch ein Teil deiner Männer-Retreats. Mhm. Und damit machen wir jetzt noch schnell, unter Anführungszeichen, wobei wir haben Zeit, machen wir ein neues, großes Thema auf. Ich habe keine Ahnung eigentlich, ich habe das Wort zwar schon oft gehört, ich weiß, dass es irgendwie ums Atmen geht, aber erklär uns doch du, Jakob, weil du hast, glaube ich, ganz viel Erfahrung damit, was ist Breathwork?
Mhm. Ja, das ist ein großes Wort, ein großes Thema, das in der weitesten Form bedeutet die systematische Arbeit mit der Atmung, um geistige, körperliche Zustände zu beeinflussen. Wenn man ganz weit zurückgeht, dann gibt's im Yoga zum Beispiel das Pranayama, was ja bedeutet, Prana, die Lebensenergie ist gleich die Atmung, es wird im Yoga ja als gleich verstanden. Und Ayama, die Erweiterung, die Entfaltung oder auch die Kontrolle, also die Kontrolle der Atmung, die Kontrolle der Lebensenergie, da gibt es ganz viele unterschiedliche Übungen im Yoga, wie man sich dem annähert. Für mich ist Breathwork aber was anderes als Pranayama, als die klassischen yogischen Atemübungen. Die Modalität, in der ich gelernt habe, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und die ich auch anwende, ist Biodynamic Breathwork und Trauma Release System. Das heißt, das ist eine traumainformierte Atemmethode, die auch mit sehr körperzentriert arbeitet. Da geht es darum, man kann sich das so vorstellen, um es einfach zu erklären, Atmung ist gleich Energie. Ja, das wissen die Yogis seit Jahrtausenden. Das heißt, je mehr ich atme, umso mehr Energie kommt in meinen Körper. Jetzt kann ich mit der Atmung entweder den Körper aktivieren, indem ich auf eine bestimmte Art atme, zum Beispiel stärker ein, länger ein als aus, dann wird der Körper aktiv. Oder ich kann mich auf die Ausatmung konzentrieren, länger ausatmen als einatmen und dann entspannt sich der Körper. Im Wesentlichen geht es um eine bewusste Atmung. Das ist das, was wir ein bisschen verlernt haben, bewusst.
Weil wir ja automatisch atmen.
Ja, klar,
wir sind Bäume in der Kümmer,
das passiert einfach selbst, genau. Ja. Nur durch Atmung kann ich ganz viel beeinflussen. Also zum Beispiel, wenn ich flach atme, dann ist der Körper automatisch in einem Stresszustand. Wenn ich hingegen tief atme, kann ich den Körper entspannen. Das kann mir im Alltag total helfen. Das sind einfache Übungen, die es da gibt. Aber Breathwork, um da jetzt noch ein bisschen tiefer zu gehen, ist wirklich eine systematische Form mit einer intensiven rhythmischen Atmung. Und bei Biodynamic Breathwork arbeiten wir dann mit Conscious Connected Breathing, so heißt das, also eine bewusste, verbundene Atmung, ohne Pausen zwischen den Ein- und Ausatmungen, tief in den Bauch, hoch ins Herz und dann ein passives Ausatmen, ein Gehen lassen. So, und was passiert jetzt im Körper? Der Körper übersetzt die Atmung in Energie, sozusagen, und diese Energie kommt jetzt in den Fluss, oder? Wenn sie nicht fließen kann, dann spüre ich eine Blockade. Das kann sie dann auf körperlicher Ebene zeigen, oft in Form von Verspannungen. Wenn ich eine Erfahrung gemacht habe in meinem Leben, die mein System nicht verarbeiten konnte zum Zeitpunkt, als es passiert ist, dann ist das die Definition eines Traumas. Der Körper konnte nicht adäquat reagieren. Und die Energie, die freigesetzt wurde durch den Fight-or-Flight-Response, durch den Kampf- oder Flucht-Mechanismus meines Nervensystems, konnte nicht durchfließen. Mm. Ja, ist stecken geblieben.
Da kam es zu einem Energiestau.
Es kommt zu, kann man sich wie einen, ja, die Energie bleibt stecken. Und wo bleibt sie stecken? Sie bleibt im Körper stecken, in den Faszien, im Gewebe, in den Muskeln. Im Nervensystem.
Mm. Im Endeffekt. Wow, das ist spannend. Ich meine, die Frage ist natürlich jetzt immer, was ist ein Trauma? Ist das muss das eine sehr starke psychische Verletzung sein oder vielleicht auch physische? Oder kann das auch sein, einfach eine Kränkung?
Trauma kann sehr, sehr vieles sein. Trauma in der Definition ist auch nicht die Erfahrung selbst, sondern die Reaktion des Körpers auf die Erfahrung.
Mhm. Und ich nehme jetzt mal an, so Traumen haben wir alle, oder?
Wir alle haben Traumen. Ja. Menschsein, das sagt auch Gabor Maté zum Beispiel, ein ganz bekannter Trauma-Experte, der sagt, also jeder Mensch hat ein Trauma. Also Menschsein bedeutet Trauma.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kann ich mit Breathwork mein Trauma oder Traumen, es sind wahrscheinlich mehrere, wegatmen?
nicht, also wegatmen wäre, glaube ich, der falsche Ausdruck, sondern ein sich hineinatmen, dem begegnen, was da ist. Da geht es sehr stark um Körperwahrnehmung, um den gefühlten, die gefühlte Empfindung dessen, was da ist. Also wir bleiben im Körper. Es ist, andere Breathwork-Modalitäten haben ein bisschen zum Ziel so außerkörperliche Erfahrungen zum Beispiel. Die haben ihren eigenen Nutzen, das will ich auch jetzt gar nicht bewerten, sondern wenn wir im Körper was lösen wollen, dann müssen wir im Körper bleiben.
Ist es dann so, dass das Trauma nochmal hochkommt, dass ich das dann noch einmal erlebe?
Das ist auf körperlicher Ebene oft so, wird auch so erlebt. Allerdings, und das ist jetzt der Unterschied, wir nähern uns an. Es ist kein full on, wir gehen da jetzt voll rein und alles eskaliert und dann findet eine Retraumatisierung statt, weil der Körper das nicht halten kann. Oft ist der Schutzmechanismus dann ein Auschecken, ein Dissoziieren, ein nicht fühlen wollen. Das ist ja auch der Grund, warum wir im Alltag nicht tief atmen. Wenn ich etwas nicht fühlen will oder kann, weil es mir zu viel ist, dann atme ich flach, weil je flacher ich atme, desto weniger fühle ich.
Das ist ja spannend.
Und wenn ich jetzt tiefer atme, dann kommen viele Gefühle herein. Das heißt, ich fühle wieder mehr. Und um das geht's. Feel to heal. Wenn ich fühlen kann, was da ist, und durch die Atmung wird das aktiviert und dann durch den Körper bewegt, das heißt, wir arbeiten mit Bewegung, wir arbeiten mit Massagen, mit Berührungen, mit dem Tönen, mit der Stimme, mit dem stimmlichen Ausdruck. Es geht darum, die feststeckende Energie aus dem Körper zu befreien, hinauszuführen. Und das wird als sehr befreiend erlebt, das wird als etwas
Reinigendes erlebt. Ja, ein Loslassen auch von
ein Loslassen, und zwar wirklich auf einer tiefen körperlichen Ebene. Nicht nur ein, ich schreibe mir das 100-mal in meiner Affirmation auf, dass ich das jetzt loslasse, weil da bleibt es im Kopf, sondern aus körperlicher Ebene heraus wird das, kann das befreit werden dadurch, und mentale Entsprechungen, Glaubenssysteme, Überzeugungen und vieles, was damit zusammenhängt, mit diesem ursprünglichen Trauma, kann sich dadurch dann auch lösen.
Schon in einer oder in der ersten Session, oder sind dazu mehrere notwendig?
Das kommt drauf an. Das ist wirklich schwer zu sagen. Es ist auch im Vorfeld überhaupt nicht abschätzbar, wohin zum Beispiel eine Session führt. Da ist jede Session anders, jeder Mensch ist anders. Ich habe jede Breathwork-Session, die ich bis jetzt gemacht habe, als anders erlebt. Das hängt auch sehr davon ab, was die Intention ist, die man mit einbringt. Das gibt es zum Beispiel ein Vorgespräch, dann spricht man drüber, was ist eigentlich das Thema. Der große Vorteil ist, ich muss das nicht bis ins kleinste Detail analysieren, verstehen oder sonstiges. In Wirklichkeit muss ich es gar nicht analysieren, sondern der Körper übernimmt. Ich übergebe sozusagen den Prozess meiner Körperintelligenz, meiner Atmung, und das führt uns durch den Prozess. Ich als Facilitator sehe mich da als Begleiter, als jemand, der natürlich verbunden ist, der in Resonanz ist mit diesem Prozess und mit den Energien, die da fließen, und dementsprechend lade ich ein, tiefer zu gehen, dorthin, dort zu bleiben, zu spüren, die Atmung dorthin fließen zu lassen, wo zum Beispiel gerade eine Verspannung, eine Verhärtung, eine Verengung ist, Raum zu erzeugen, dort hinein zu atmen, immer wieder zu spüren und dann zu schauen, und was macht der Körper? Oft ist es ein Shaken, ein Schütteln, ein Zittern. Das sind ganz natürliche Responses vom Körper. Die sind in uns. Der Körper im ganzen Tierkönigreich, wenn man sich das anschaut, sieht man das. Viele Tiere, wenn sie kurz davor waren, gefressen zu werden, aber gerade noch irgendwie davongekommen sind, die schütteln sich einmal so richtig ab und dann gehen sie ihre Dinge, als wäre nichts passiert. Und die lassen das hinter sich. Und was wir aber ganz oft machen, wir Menschen, wir halten dann so lange dran fest, dass das einfach so ein riesengroßes Ding wird und nehmen das teilweise über Jahre, Jahrzehnte sogar mit in unserem Leben. Und das ist eigentlich nicht notwendig.
Ist das dann auch eine wunderbare eigentlich Selbsthilfemethode, oder sollte man das immer unter Anleitung machen? Ich frage auch deshalb nach, weil ich gehört habe, das kann sehr intensiv sein, sollte am besten eigentlich immer unter professioneller Anleitung praktiziert werden, kann ja auch, glaube ich, starke emotionale Reaktionen auslösen. Mhm. Aber wird das dann auch irgendwann ein Tool, wo ich sage, okay, ich helfe mir selbst damit, oder geht das nur mit Anleitung?
Ich glaube, du kommst in eine gewisse Tiefe nur mit Anleitung, weil sonst automatisch irgendein Teil in mir, der macht dann zu und sagt, na, da mag ich jetzt nicht reingehen. Ja, also da ist eine Führung, eine Begleitung schon irrsinnig wichtig. Je mehr Erfahrung man damit hat, und je mehr man sich selber auch kennenlernt auf diesen Ebenen, desto mehr ist es natürlich auch möglich, dass ich sage, okay, mache mal jetzt für mich eine Breathwork-Session und ich traue mir mehr zu, ich weiß, wo kann ich reingehen, wo nicht, wo suche ich mir dann doch lieber wieder Begleitung, und Das trifft sowohl für solche zu, die zum ersten Mal damit arbeiten, also für die, die schon viel Erfahrung haben. Auch die suchen sich dann Menschen, die sie durch diese Breathwork-Sessions begleiten, weil du einfach tiefer gehen kannst. Mhm. Das heißt aber nicht, dass nicht jeder, absolut jeder Mensch mit seiner Atmung arbeiten kann.
Das wollte ich gerade sagen. Es ist eigentlich nach wie vor so ein unterschätztes Instrument.
Absolut.
Wie du das eingangs erwähnt hast, nicht? Ich kann mich damit beruhigen oder ich kann damit mir Energie zuführen. Verrat uns eine Atemübung, Jakob, die wir selber vielleicht zum Runterkommen am Abend beim Einschlafen machen können. Ganz was Einfaches.
Ja, eine ganz großartige Möglichkeit ist wirklich sehr, sehr simpel. Es muss nicht kompliziert sein, ist tief einzuatmen mit einer, sagen wir mal, wenn man es jetzt gerade hinsetzt, wir können das gerne gemeinsam machen, wenn du möchtest. Gerade hinsetzen, die Füße gut am Boden aufstellen, die Schultern entspannen und dann spüren mal ganz kurz in dich hinein. Schauen, wie die Qualität deiner Atmung jetzt ist. Und dann deinen nächsten Atemzug tief hinunter einladen in deinen Unterbauch und dann hoch in dein Herz, sodass dein gesamter Oberkörper sich füllt mit Atmung und dann wieder ausatmen. Durch den Mund gleichmäßig gehen lassen. Und dann wieder einatmen. 2, 3, 4, 5. Und aus. 2, 3, 4, 5. Und noch einmal, weil es so schön ist. Und aus. Ja, die Verbindung zum Herzen spüren, zum Bauch spüren. Und das für entspannt 2, 3 Minuten.
Ja. Aber das heißt, ich mache immer 5 Atemzüge. 5 Atemzüge einatmen, 5 aus.
5 Sekunden meinst du?
5 Sekunden.
Ja, also 5, man sagt so 5,5 Sekunden ist eigentlich so das
Ideale. Aber gleich, 5,5 Sekunden, ja, aber gleich lang ein wie aus.
Genau.
Mhm, weil ich dachte, beim Ausatmen, das muss man länger.
Kann man, also wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, gell?
Ja.
Und ich glaube, wichtiger als all die Möglichkeiten zu kennen und all die Tools zu probieren, ist das zu finden, was für dich funktioniert. Und da ist die Erfahrung, je simpler, desto besser. Mhm. Und wenn ich jetzt anfange, ja, man kann auch eine 4-7-8-Atmung machen. 4 Sekunden ein, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden aus. Aber zum Beispiel 7 Sekunden lang die Luft anzuhalten, ist eine sehr effektive Möglichkeit. Aber es ist nicht sehr natürlich. Es braucht eine gewisse Praxis und ein Commitment. Und wenn ich sage, hey, einfach nur tief ein- und ausatmen, ist das Natürlichste überhaupt in Wirklichkeit. Ja. Und dann verbinde ich mich mit diesem ursprünglichen wieder, mit diesem ursprünglichen Rhythmus. Und da kann der Körper gar nicht anders, als sich wieder zu entspannen. Es entsteht ein bisschen Raum im Herzbereich. Es entsteht automatisch eine Verbindung zum Körper, zum Herzen, über die Atmung, Bauch, Herz. Ja. Mhm. Und
es entsteht Bewusstheit. Deswegen, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ich habe Eckhart Tolle ein New Earth, meine Bibel hier liegen, der auch so schön das beschreibt. Du kannst ja nicht gleichzeitig quasi atmen oder eine Atmung machen und denken. Und deswegen holen uns jedes bewusste Atmen einfach so schön ins Jetzt.
Genau.
Ja, wer
könnte das besser beschreiben als Eckhart Tolle?
Genau, na, also großartig, oder?
Ja,
wer mehr davon will, Jakob, du kommst ja zu unserem großen Event Kunst der Balance nach Kärnten am 11. Oktober, wirst dort auf der Bühne sprechen, aber auch eben eine Breathwork-Session halten. Also wer da interessiert ist, auch für Einsteiger geeignet, oder? Du wirst das sicher so machen, dass man auch als Einsteiger davon profitieren kann. Also für alle Interessierten, ich verlinke das auch gerne nochmal in den Shownotes.
Übrigens, die Übung, die ich jetzt gerade so angeleitet habe, da habe ich jetzt erst vor kurzem meine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Man kann das auch als geführte Meditation bei mir im Podcast kostenlos machen und ausprobieren.
Wunderbar.
Bin ich im Wald gesessen früh morgens und habe mit den Waldgeräuschen im Hintergrund eine sogenannte Herzkohärenz-Meditation aufgenommen, weil darum geht es nämlich in Wirklichkeit, Hirn, Herz und Nervensystem in eine Kohärenz, in einen Einklang zu bringen.
Also ich mache das auf jeden Fall und ich werde auch diese Episode in den Shownotes verlinken, damit das unsere Hörerinnen und Hörer auch machen können. Jetzt sind wir eh schon ein bisschen so eingetaucht eigentlich ins Spirituelle und eigentlich auch schon sehr gegen Ende, weil wir schon zeitlich überzogen sind, aber das muss ich dich einfach fragen. Ja. Was ist, Jakob, weil du bist ja wirklich auf so einer unglaublichen Reise, was ist denn derzeit dein größtes persönliches Wachstumsthema, wenn man das so will?
Ja. Ja. Also das hat sehr viel mit Integrität zu tun, gerade merke ich. Integrität vor allen Dingen auch mir selbst gegenüber. Versprechen einzuhalten, die ich mir selber gebe, wenn ich mir was vornehme, es auch durchzuziehen, gewisses Commitment einzubringen, sei es jetzt in meinem beruflichen Weg, also auch in meinem spirituellen Weg, meine Routinen wieder aufzunehmen.
Gib uns ein Beispiel. Was bedeutet es, sich selbst gegenüber integer zu sein? Also was heißt das, wenn ich meine berufliche Deadline gesetzt habe, dass ich die auch einhalte?
Das kann was sein. Es kann aber auch sein, dass ich sage, hey, ich spüre ein Calling in mir. Ich spüre, da ist ein Ruf, der möchte mich gerne irgendwo hinführen. Und Integrität diesem Ruf gegenüber, einer tieferen Weisheit in mir, bedeutet dann auch wirklich in die Umsetzung zu kommen und dafür zu sorgen, dass ich mich nicht so sehr ablenken lasse zum Beispiel, dass ich gewisse selbstsabotierende Muster mir anschaue, wenn sie dann hochkommen, und die kommen hoch. Ja, da kommen mir plötzlich irgendwelche Ausreden, warum das jetzt gerade nicht geht. Ah, na, ich mache das erst nächste oder übernächste Woche. Bei einem nomadischen Lebensstil ganz easy. Ja, jedes Mal, wenn ich den Ort wechsle, habe ich im Prinzip ein paar Ausreden parat, warum das jetzt gerade nicht passt, weil jetzt möchte ich den Ort noch genießen oder nein, jetzt muss ich da jetzt erst einmal landen und dann wieder.
Und was hilft dir dann dabei zu bleiben, also diese Vorhaben durchzuziehen? Wie machst du das?
Naja, darum sage ich, es ist wirklich ein Wachstumsthema für mich, weil es da so viele Ebenen gibt da drinnen. Es hat auch mit Selbstwert zu tun, es hat mit Scham zu tun auch, da geht es um tiefer liegende Themen auch, mich zu zeigen, auch wirklich in meiner Authentizität voll mich zu zeigen, wer ich einfach bin. Und auch ich kenne die Gedanken sehr gut. Was denken die anderen? Was hält man von mir? Wie komme ich an? Wie präsentiere ich mich? Halt mich zurück. Manchmal spreche nicht meine Wahrheit, weil ich eher so ein bisschen in der Harmonie bleiben möchte. Oder also auch ich kenne das sehr, sehr gut. Und bei mir kommen diese Themen dann halt hoch, wenn es gerade um die berufliche Entfaltung geht. Und mittlerweile bin ich echt an einem Punkt, wo es super läuft. Und gleichzeitig, ich glaube, man ist ja nie fertig, gell? Also es geht dann immer wieder nächstes Level und oh wow, ich habe irgendwie geglaubt, ich habe das schon verstanden. No.
So, das noch ist einmal so brutal, ja. Ja. Wobei in jeder Hinsicht, ich finde es gar nicht nur in der beruflichen, aber auch in der persönlichen Weiterentwicklung, oder? Es kommt immer wieder so, ich zitiere da immer die Beatles mit dem Maxwell Silverhammer. Bang. Du glaubst irgendwie, du bist schon ein gutes Stück weiter, was man vielleicht auch ist, aber vor Rückschlägen ist man natürlich nicht gefeit. Aber du hast da jetzt keine Zeremonie oder ein Ritual für dich, das dir jetzt hilft, unter Anführungszeichen an der Stange zu bleiben. Also, oder doch?
Na schon. Also es gibt schon ein paar Praktiken, die mir wirklich sehr helfen. Mhm. Und dann ist jetzt einfach die Frage, wie sehr bringe ich das auf die Matte? Und teilweise wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil Yoga zum Beispiel, weiß ich, das ist eine Practice, die hat schon einmal mein Leben verändert. Auf meiner Weltreise, als ich mich in Yoga verliebt habe und dann eine Ausbildung zum Yogalehrer gemacht habe und dann ein paar Jahre lang unterrichtet habe, das weiß ich, wenn ich das regelmäßig praktiziere, das macht ganz viel. Macht innen was auf, es stärkt meine Klarheit, meine innere Ausrichtung in Bezug auch auf ein Ziel, aber auch meine Sanftheit und so weiter. Die Meditation, und da bin ich gerade sehr auch am neue Sachen auch ausprobieren. Zum Beispiel eine Praxis, die mir irrsinnig hilft, wenn ich sie möglichst täglich praktiziere, ist eine Mischung aus Schütteln, den Körper zu schütteln, zu lockern ein paar Minuten lang zu entsprechender Musik. Dann 5 Minuten, das ist so ein Unwinding, das ist so eine kreisspiralförmige Bewegung. Da geht es darum, halt einfach auch wirklich bestimmte Körperbereiche zu öffnen, zu dehnen und so weiter. Dann tanzen. Einige Minuten.
Zu Musik, oder?
Zu Musik, je nachdem, in welcher Stimmung ich gerade bin. Manchmal ist es die Morgenstimmung von Peer Gynt und manchmal ist es irgendein Techno, der mich gerade, es kommt dann sehr darauf an, was halt gerade da ist. Und dann vierte Stufe ist Stille.
Da meditierst du dann.
So still zu sein, zu schauen, was bewegt sich in mir gerade, was ist gerade da. Also es geht sehr stark.
Das machst du in der Früh, gleich beim Aufstehen, oder?
Das mache ich idealerweise in der Früh. Ja. Ja, und jetzt sind wir wieder beim Thema, wenn ich es mache, wenn ich die Dinge tue, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun, wenn ich nicht in meine selbstsabotierenden Muster hineinfall, warum auch immer, gell? Da gibt's, das wird jetzt den Rahmen komplett sprengen, wenn ich da jetzt auch noch reingehe, aber es reicht, glaube ich, zu wissen, dass sie da sind, gell? Und dass es dann darum geht, ehrlich zu sich selber zu sein. Und da hilft mir die Erdung sehr stark. Es hilft mir die Erdung einerseits nach unten, also wirklich mit der Natur zu sein. Da hilft mir mein Van-Lifestyle, weil da bin ich einfach ganz viel draußen, barfuß am Boden zu gehen, mir die Vögel anzuhören, mir die Sterne anzuschauen und diese Verbindung auch zum Universum und zu was Göttlichem, was Größerem immer wieder in mir auch zu spüren. Beten hilft manchmal. Und beten meine ich jetzt nicht als das aufgeladene Wort aus der katholischen Tradition, sondern da meine ich einfach wirklich ein inneres in Kontakt gehen mit etwas, mit der Unendlichkeit, wenn du so willst, mit etwas Größerem.
Ja, und ich finde, Beten hat auch etwas sehr Tröstendes.
Ja, total. Du bist nicht allein.
Genau. Ja, und wir werden von was Größerem getragen, ja, was auch immer das ist. Genau. Ja.
Und wenn das, wenn diese Elemente zusammenkommen und zusammenwirken, und das muss jetzt keine rigide Praxis sein, so jeden Morgen eine Stunde, auch das habe ich schon gemacht in meinem Leben.
Ich weiß, ja, du hast ja so viel gemacht und das stimmt. Und dann hast du alles Mögliche eben probiert und immer wieder gesagt, na, das funktioniert dann doch nicht etc. Du warst ja da extrem auch auf der Suche und das hilft, glaube ich, vielen, die so ihr Leben auch oder ihr bestes Leben leben wollen, wobei ich den Ausdruck jetzt gar nicht so mag, weil es wieder so wertend ist, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Und dass da Rituale helfen, aber ich finde das schön, dass du sagst, nicht starr und nicht dogmatisch.
Ja, ganz wichtig.
Ganz wichtig, glaube ich, oder? Weil das geht dann so in die Richtung Selbstoptimierung.
Ja, es wird einfach ein weiteres To-Do auf der ohnehin vollen Liste. Es wird einfach wieder so ein Selbstoptimierungstool, von dem wir eh schon mehr als genug haben, braucht, glaube ich, keiner mehr wirklich. Sondern es geht darum, echt zu werden, innere Räume wieder zu schaffen, damit ich mir wieder spüren kann, damit ich wieder spüre, was ist denn eigentlich wirklich meins? Was ist meine Wahrheit? Beruflich, in Beziehungen, im persönlichen Kontext, welcher Art auch immer, die Entfaltung meines ganz authentischen Wesens und dem Raum zu geben. Und dafür braucht es eben Raum. Und wenn ich die ganze Zeit im Kopf bin und alles dreht sich immer wieder um diese äußeren Faktoren, von denen wir heute schon öfter gesprochen haben, dann ist dieser Raum nicht da.
Ja, du hast jetzt bewusst oder unbewusst auch eine sehr, sehr schöne Klammer aufgemacht zum Beginn unseres Gespräches, wo wir gesagt haben, das sich spüren, wo du gesagt hast, dass das Wesentliche ist, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Wünschen in Einklang zu kommen und auch zu leben. Allerletzte Frage. Dein Podcast heißt ja 1000 First Steps. Was würdest du jetzt rückblicken, wenn du machst das, wie lange machst du den Podcast schon?
Ja, 6 Jahre
jetzt. Genau. Und was war auf deinem Weg ein besonders wichtiger erster Schritt?
Also die Weltreise zu machen, 2016. Wirklich mit Rucksack vom Matzlensdorfer Platz aus, mit diesem Kartonschild, wo Südamerika drauf stand und mich alle angeschaut haben, als wäre ich irgendwo dagegen gelaufen oder vom Mond gefallen an einem kalten Novembernachmittag. Also es war wirklich so dieser symbolische erste Schritt auch hinaus, eine 14-monatige Weltreise einmal um den Erdball nach Amerika zu trampen, per Hitten, also per Anhalter. Das war der Auftakt für eine ganz, ganz tiefe Transformation, dem Leben so neugierig zu begegnen. Und dann das andere, was natürlich mir einfällt, ist, als ich meinen Job gekündigt habe. Ich war dann schon eineinhalb Monate zurück von meiner Weltreise. Eineinhalb Jahre zurück von meiner Weltreise, so. Und habe dann erst gekündigt. Also ich habe wirklich versucht, da nochmal Fuß zu fassen in meiner alten Welt.
Ging nicht mehr?
Nein, es war dann irgendwann einmal klar, das darf was Neues kommen. Und
Hast du das je bereut eigentlich?
Nein. Ich habe es nie bereut, aber ich habe mir oft die Frage gestellt, was wäre gewesen, wenn nicht, wenn ich nicht gekündigt hätte. Wie wäre mein Leben gewesen? Und ja, es gab die Momente und es gab einige davon in den letzten Jahren, da habe ich mir gedacht, boah, hätte ich mich doch bloß nicht auf diese Reise gemacht oder hätte ich mich doch bloß, also im Sinne von auf diese Selbstständigkeitsreise, wäre ich beim ORF geblieben, in meinem sicheren Umfeld, alles wäre geregelt gewesen, so. Ne? Aber ich hätte es nie bereut, dass ich es gemacht habe. Ich habe mir immer die Frage gestellt, so ein bisschen Gedankenexperiment und dann schon manches Mal das Gefühl gehabt, boah, das Leben wäre ein bisschen einfacher. Was natürlich nicht stimmt, gell? Man romantisiert das dann und so und in Wirklichkeit weiß man es auch nicht, weil es ist eine Realität, die es irgendwo in einem Paralleluniversum gibt, aber jedenfalls nicht hier. Und diesen Schritt zu wagen, wirklich zu kündigen, das war auch in einer solchen Klarheit damals. Ich habe da überhaupt keinen Zweifel mehr gehabt, dass das jetzt richtig ist. Meinen ORF-Weg zu verlassen, mich selbstständig zu machen und dann genau diesen Weg zu gehen, das war ein erster Schritt, der mir auch viel Mut abverlangt hat und gleichzeitig war es alternativlos. Ja. Und worum es aber eigentlich bei 1000 First Steps geht und bei diesem Vibe, da geht es mehr um eine Grundhaltung gegenüber dem Leben. da geht's, und deswegen 1000 First Steps, weil es ist, und wahrscheinlich 10.000 First Steps oder noch mehr, da geht's um eine Grundneugierde gegenüber dem Leben. Da geht's darum, dem Leben mit einer Offenheit zu begegnen und mich einzulassen auf das, was mir das Leben zeigen möchte, und das als eine Grundhaltung zu haben. Das hilft sehr dabei, auch loszulassen, was ich glaube, was das Leben sein muss, damit es super ist, damit es glücklich ist, damit es erfüllt ist, und einer höheren Intelligenz sozusagen ein bisschen mehr Raum zu geben, dass die mich führen kann und mir zeigen. Und das geht nur, wenn ich offen bin und wenn ich neugierig bin und natürlich, wenn ich dem Leben auch vertraue. Und das ist so ein bisschen der Vibe von 1000 First Steps, und deswegen liegt mir das ganze Ding auch so am Herzen schon seit über 6 Jahren.
Das lasse ich jetzt so schön stehen, Jakob. Das war so ein schönes Schlusswort, so ein schöner Schlussgedanke und Satz. Ich danke dir vielmals für dieses wunderbare und bereichernde Gespräch. Ich bin mir sicher, ein drittes wird irgendwann folgen, spätestens in 5 Jahren. Genau. Ja. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich wie immer danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten sich von dieser Folge ebenso viel mitnehmen wie ich. Wir hören uns wieder im September. Bis dahin, machen Sie es gut und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, vielen Dank.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.